Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Alle 2 Jahre dürfen wir uns in Wiesbaden auf die Literaturtage freuen. Seit 1986 gibt es diese ganz besondere Literaturveranstaltung schon, wenn Autoren als Gastgeber fungieren und eine Woche lang ein Programm nach ihrer Wahl zusammenstellen können. Unter den zahlreichen Kuratoren finden sich klingende Namen: Erich Fried, Christoph Hein, Peter Esterhazy, Andrzej Stypiorski, Roger Willemsen, zuletzt Frank Witzel. In diesem Jahr nun war es die österreichische Autorin Eva Menasse, die letzte Woche mit einer vielseitigen Mischung von Literatur, Musik, Film und Diskussionen ein breites Publikum anregen und entzünden konnte. Eva Menasse hat preisgekrönte Romane und Essays geschrieben und nachdenkliche Reden verfasst, aber eine Aufgabe wie die jetzige in Wiesbaden war ihr neu. Eva Menasse, wie eine Pilotin einer großen Maschine haben Sie sich gefühlt, als Kuratorin ein Veranstaltungskonzept zu erarbeiten. Dieses Bild, das hat mich angeregt. Ich habe lange darüber nachgedacht, über Ihre Erfahrung, große Maschinen zu steuern. Wie oft waren Sie denn als Pilotin schon unterwegs?
Na, eben überhaupt nicht. Normalerweise bin ich das kleine Rädchen im Betrieb eines großen Literaturfestivals oder irgendwelcher Literaturgespräche, Tagungen, Konferenzen, was es halt alles gibt, wo Schriftsteller eingeladen werden. Und ich habe eine, glaube ich, eine Wahrnehmung für Strukturen, also zum Beispiel Lilith Cologne ist ja so eine ganz große Maschine und da arbeiten ja auch unzählige Leute daran, die Autoren abzuholen und zu betreuen und die Pressearbeit zu machen und da hin und her gefahren und so weiter. Und dieser umgekehrte Weg war natürlich total interessant für mich, zu bestimmen zu dürfen, was eine Woche lang in Wiesbaden jeden Abend geboten wird. Und da habe ich eben dieses Bild dafür gefunden, aber das ist absolut mein erstes Mal.
War das denn auch ein bisschen furchterregend, angsteinflößend?
Nein, angsteinflößend war das nicht, weil ja schon klar war, dass mir eine große Organisation, also ein eingeführtes organisatorisches Team zur Seite stehen würde, nämlich die wunderbaren Damen vom Literaturhaus. Aber natürlich weiß man nicht genau, wie die Dinge miteinander dann wirken. Ne? Also vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig, weil die Wiesbadnerinnen und Wiesbadner ja nicht zu jedem Abend kommen, obwohl ich das natürlich am allerschönsten fände, wenn dieselbe Gruppe sozusagen wie die Karawane von Abend zu Abend ziehen würde. Nein, furchterregend war das nicht. Es war herausfordernd, ob alles so klappt, wie ich es mir gedacht habe. Also ob ich so eine Verbindung aus großen Namen und Neuentdeckungen hinkriege, wie man sich das ja immer vornimmt. Und es war viel Arbeit. Ne? Es war viel Arbeit, das habe ich ja bei der Öffnung schon gesagt. Es war mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Aber wenn es dann läuft, dann ist man glücklich.
Als die Leiterin des Literaturhauses Susanne Lewalter Sie anrief, um Sie zu bitten, diese Literaturtage zu übernehmen, da waren Sie gar nicht so begeistert. Eigentlich wollten Sie das gar nicht machen, weil Sie ja anfangen wollten, Ihr neues Buch zu schreiben.
Ja, ich hab auch angefangen, das Buch zu schreiben damals, nur war mir klar, dass dann in ein paar Monaten wieder eine größere Unterbrechung kommen wird. Und ich weiß auch bis jetzt nicht, ob das richtig oder falsch war. Auf der anderen Seite, es passieren die Dinge im Leben eben zu den Zeitpunkten, an denen sie passieren. Man kann die Dinge nicht planen. Also ich hatte wirklich mein Jahr 2019 komplett anders geplant und ich werde meinen Roman, ich bilde mir immer noch ein, dass ich meine mir selbst gesetzte Deadline einhalten kann, aber es ist nach menschlichem Ermessen eigentlich nicht möglich. Das heißt, ich werde dank Wiesbaden und Mainz, also der Mainzer Stadtschreiber kam ja dann auch noch dazu, wahrscheinlich meinen Roman verschieben müssen. Auf der anderen Seite sind das beides Einnahmequellen, Mainz genauso wie Wiesbaden, wo man dann wieder sagen kann, okay, ich habe dieses Jahr, das ich verliere, auch irgendwie refinanziert. Also das sind so die Dinge, die man sich fragt. Und auf der anderen Seite sind kann man ja auch nicht immer nur im stillen Kämmerlein hocken und schreiben, obwohl man als Schriftsteller sehr dazu tendiert, sich dann wirklich zurückzuziehen und einzusperren. Man kriegt dann viele Sachen nicht mit. Also so dieses Kuratieren und hier die ganze Woche sein und jeden Abend die auftretenden Künstler zu begrüßen, das ist natürlich auch ein wahnsinniger Input.
Was hat sie denn dann dazu bewogen, letztendlich dann doch zuzusagen? Was hat sie denn dann doch gereizt?
Gereizt hat mich natürlich dieses große Geschenk, eine Woche Wunschprogramm zu machen. Ja? Also das ist ja was, worüber man gar nie nachgedacht hat, ob man das mal möchte. Aber wenn es dann kommt, dann denkt man schon, hey, geil, ja? Ich kann da jetzt jeden Abend sagen, was läuft. Ne? Also die Sache selbst ist wahnsinnig attraktiv, dass diese Macht mal zu haben.
Aber Sie haben gesagt, wie Sie ausgewählt haben, nach Lust und Laune. Also sagen Sie uns noch was dazu, wir wollen mal so einen Prozess nachvollziehen können. Man darf also eine Woche kuratieren und dann...
Ja, das ist, glaube ich, so, wie wenn man sagt, man macht jetzt eine Party abends und wenn die Gäste kommen, sollen 5 oder 7 Lieder gespielt werden. Ja? Und dann wird irgendwie schon sehr schnell klar, welche das sind. Also es gibt, jeder hat viele Sachen, die er mag, aber so die richtigen Totalknaller, die müssen es dann auf jeden Fall sein. Und das war klar, Kreisler, es muss ein Abend Kreisler sein. Ich habe gar nicht zu hoffen gewagt, dass ich die Tochter gewinnen würde. Als dann Sandra Kreisler sehr schnell zugesagt hat, war ich schon glücklich. Und dann war klar, ich mache einen Abend Doderer, weil das mache ich immer. Ich bin sozusagen die Doderer-Wanderpredigerin in Deutschland und das klappt auch. Ich kann die Leute für bestimmte Texte von Doderer begeistern. Da war die Frage, wer soll lesen, aber Senta Berger ist natürlich auch ein super Zugpferd und die kann das super gut lesen als geborene Wienerin. Also das war dann, da ging es dann um Terminprobleme, weil Senta Berger jetzt eigentlich schon einen Film dreht und kriegen wir sie frei für diesen Drehtag, hat dann auch geklappt und so. Ja, und so handelt man sich weiter.
Und wir hören Sandra Kreisler, die ein Lied ihres Vaters singt, Die Party. Vom Programm, das Eva Menasse kuratiert hat, wird noch ausführlich die Rede sein. Zunächst aber die Frage an die Chefin des Literaturhauses, Susanne Lewalter, warum die Wahl diesmal auf die österreichische Autorin gefallen ist.
Ja, das sind immer verschiedene Überlegungen. Also zum einen wollen wir natürlich immer gerne, dass auch Frauen die Literaturtage kuratieren und nicht immer nur die bekannten Männer. Und Eva Menasse ist für mich eine Autorin, von der ich mir von Anfang an gut vorstellen konnte, dass sie gut geeignet ist, diese Aufgabe zu erfüllen, weil die Idee der Literaturtage ja ist, dass man auch eine Brücke zu anderen Sparten schlägt. Und da Eva Menasse politisch sehr interessiert ist und ja auch Essays veröffentlicht für Zeitungen schreibt, und da ich auch wusste, dass sie eine Leidenschaft für die Musik hat, lag das für mich sehr nahe, Eva Menasse zu fragen. Sie kommt ja auch aus Österreich, das finde ich auch mal wieder ganz schön. Also sie lebt zwar schon lange in Berlin, aber trotzdem merkt man auch jetzt in ihrem Programm schon die österreichischen Wurzeln. Und ja, und so kam die Idee auf Eva Menasse.
Was versprichst du dir denn von den österreichischen Wurzeln?
Ich finde, dass die österreichischen Autorinnen und Autoren über einen ganz eigenen Humor verfügen. Also den kann man, glaube ich, allgemein vielen Österreichern nachsagen. Ich meine jetzt so ein bisschen diesen etwas schrägen, schwarzen Humor, den die Österreicher oft haben. Ich weiß nicht, warum, aber es fällt mir oft auch bei Büchern einfach auf, dass das oft so ein bisschen was makaber, finsteres hat, aber eben ja trotzdem sehr humorvoll. Das ist etwas, was ich sehr, sehr mag. Dann finde ich einfach auch spannend, dass Eva Menasse, auch wenn sie schon lange in Berlin lebt, ein bisschen einen anderen Blick auch auf Deutschland hat und auf unsere Gesellschaft, weil sie natürlich immer noch auch mit Österreich sehr verbunden ist. Ja, und das ist so eine ganz spannende Mischung, finde ich. Der etwas andere Blick, der etwas schräge Humor und ihr politisches Interesse, da verspreche ich mir recht viel davon.
Eva Menasse ist ja auch eine preisgekrönte Autorin, eine vielfach preisgekrönte. Sie hat jetzt vor kurzem den Ludwig-Börne-Preis bekommen, dann ist sie Mainzer Stadtschreiberin. Ist das auch ein Kriterium, so eine preisgekrönte Autor als Kurator zu nehmen? Also spielt das in dem Findungsprozess auch eine Rolle?
Nee, es spielt eigentlich keine ausschlaggebende Rolle, würde ich mal sagen. Also witzigerweise war es jetzt beim Börne-Preis und beim Mainzer Stadtschreiberpreis so, dass die beide noch nicht bekannt waren, als wir uns mit Eva Menasse darüber verständigt haben, ob sie denn gerne diese Aufgabe wahrnehmen möchte. Nee, es ist eigentlich keine ausschlaggebende Sache. Also Frank Witzel zum Beispiel, der vor 2 Jahren die Literaturtage kuratiert hat, der hat halt vor allem den Deutschen Buchpreis bekommen, mit dem er schlagartig sehr bekannt geworden ist. Er hatte aber davor jetzt noch nicht so sehr viele Auszeichnungen erhalten. Nee, eigentlich ist es eher wichtig, dass die Autoren eine Offenheit haben für andere Kunstsparten und dass sie auch, also dass ich mir vorstellen kann, dass das gute Gastgeber sind. Also das ist ja nicht nur ein Kuratieren im Sinne von ein intellektuelles Konzept erarbeiten, sondern das Besondere an den Literaturtagen ist, dass die Gastgeber ja auch immer hier vor Ort eine Woche sind und ihre Gäste begrüßen, die ganze Woche begleiten. Und das hat so eine ganz eigene Dynamik auch oft. Und bei Eva Menasse konnte ich mir eben auch das gut vorstellen, dass sie eine gute Gastgeberin ist. Bei Frank Witzel konnte ich mir das gut vorstellen, der ja hier wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist. Im Grunde sind es mehr solche Überlegungen als jetzt Literaturpreise.
Aber wenn jemand Licht der Öffentlichkeit steht und ziemlich bekannt ist, dann schadet das nicht. Also wie wichtig ist denn ein Promi-Faktor?
Das spielt natürlich schon eine Rolle, weil der Gastgeber oder die Gastgeberin einfach erstmal im Zentrum steht der Wahrnehmung. Und dann ist es umgekehrt so, dass es natürlich schön ist und auch wünschenswert, wenn dann die Gäste der Gastgeber auch mal ein bisschen unbekanntere, neuere Autoren sind, die dann ein Podium auf die Weise bekommen. Der Gastgeber muss aber schon ein bisschen ein Magnet sein.
Dann vertraut man dem Kurator oder dem Gastgeber und geht dann auch in Veranstaltungen, wo sich dann Leute befinden, Autoren befinden, die nicht so bekannt sind.
Genau, so ja. Ist unsere Hoffnung und unser Wunsch.
Wie ist das nochmal bei dem Findungsprozess? Also denkst du, wenn du über einen Kurator oder eine Kuratorin nachdenkst, mehr von der Person her oder vom Thema her?
Also ich habe im Grunde immer solche Listen, die ich so über Jahre mit mir führe, die ich immer wieder ergänze, wenn ich einfach mal einen Autor oder eine Autorin kennengelernt habe, auch persönlich und so ein bisschen den Draht dazu bekommen habe, mir denke, das wäre vielleicht mal was für die Literaturtage. Und wenn ich dann diese Liste durchgehe, in der Überlegung, wen nehmen wir jetzt als nächstes, dann spielen solche Faktoren wie eine Rolle. Wer waren die Letzten? Was hatten die für ein Alter? Waren das ein Mann oder eine Frau? Also dass wir da eben einfach so ein bisschen eine Abwechslung und auch eine Gleichberechtigung schaffen. Und dann achte ich schon auch darauf, dass es eben einfach immer mal wieder ein bisschen abwechselt. Also Eva Demski hat die Lyrik in den Mittelpunkt gestellt. Frank Witzel hat natürlich ganz viel auch sein Programm um Wiesbaden herum gestrickt. Bei Eva Menasse wollte ich jetzt einfach mal wieder ein bisschen den Fokus ein bisschen in die Ferne zoomen, eben mit diesem Österreich-Bezug. Ja, also im Grunde ist der Hintergedanke immer, nachdem man so eine Auswahl trifft, dass man versucht, eine Abwechslung zu schaffen in den verschiedenen Jahren.
Wie frei sind die Kuratoren denn in ihrem Programm?
Die sind in ihrem Programm zunächst mal völlig frei. Natürlich, wir haben ein bestimmtes Budget, also wir könnten jetzt nicht die Berliner Philharmoniker einladen. Also ein gewisser finanzieller Rahmen ist gegeben, an den man sich eben halten muss oder versuchen muss zu halten. Nee, ansonsten, ja, natürlich schauen sich alle immer gerne mal das Programm der Vorgänger an und schauen, was haben die so gemacht. Ja, und dann ist es aber schon so, dass jeder so seine Vorlieben auch denen nachgehen kann. Also das Programm entsteht schon auch immer in einem Gespräch mit mir, weil ich natürlich dann auch Wiesbaden besser kenne und auch sagen kann, ja, das könnte funktionieren oder das ist vielleicht eher schwierig. Ich weiß natürlich auch, wer in letzter Zeit hier zu Gast war, also dass man keine Doppelungen hatte und solche Dinge.
Kannst du auch Vorschläge einspeisen?
Ja, also zum Beispiel, Und das ist eigentlich regelmäßig so, wenn bei Eva Menasse war jetzt klar, wir wollen einen Abend überschreibende Frauen machen und dann haben wir gemeinsam überlegt, wen man da aufs Podium setzen könnte. Und dann kamen von uns beiden Vorschläge und man überlegt ja auch immer, wie passen die dann zueinander und es ist dann so ein Abwägen oder irgendjemand sagt dann eben ab, weil er keine Zeit hat und dann muss man wieder neu überlegen. Also ich sag mal, das Programm ist natürlich immer wesentlich das Konzept des jeweiligen Kurators oder der Kuratorin, aber ja, ich bin auch so ein bisschen mit enthalten in dem ganzen Prozedere.
Auffällig sind wieder mal die Vernetzungen mit dem Caligari, mit dem Museum, mit dem Frauenmuseum und mit dem Theater. Gehört das zu dem Programm oder das, was du auch, sagen wir, einspeist?
Ja, das gehört mit dazu. Das ergibt sich natürlich auch zum Teil über die Art der Veranstaltung, also dass wir den Abend überschreibende Frauen im Frauenmuseum machen, lag für mich natürlich sofort auf der Hand. Eva Menasse kann natürlich aus Berlin vielleicht gar nicht unbedingt wissen, dass wir hier ein Frauenmuseum haben, obwohl das eine durchaus überregional beachtete Arbeit macht, aber ich war mir nicht sicher, ob sie das weiß. Deswegen war da gleich mein Vorschlag und sie sagte, ach wunderbar, natürlich machen wir das dann dort. Und ich war dann auch froh, dass Beatrix Klein sofort gesagt hat, ja, natürlich, wir können das gerne zusammen machen. Natürlich ergeben sich die Kooperationen auch über diesen spartenübergreifenden Charakter des Programms, weil es macht natürlich schon auch Sinn, an die Orte zu gehen, also mit einem Kleinkunstabend in ein Theater zu gehen. Und das Literaturhaus ist eben auch oft einfach ein bisschen zu klein für so ein großes Festival.
Und ich denke, das kommt auch sehr gut an. Du hast ja jetzt schon viel Erfahrung damit. Es hat ja schon öfter solche Vernetzungen gegeben. Da waren auch unterschiedliche Personengruppen oder Zuschauer dann anwesend. Also es gibt diese Chance, auch andere Menschen zu erreichen.
Das ist immer ganz schön, weil natürlich jeder Ort auch sein eigenes Publikum hat. Deswegen ja, sind wir mit der bildenden Kunst auch im Museum und ich merke natürlich schon, dass da immer ein anderes Publikum kommt. Und wenn sich das so ein bisschen mischt, also wenn dann die Literaturinteressierten ins Museum gehen, weil da eine Debatte zum Thema, wie frei ist die Kunst, stattfindet und das sich dann mit den Museumsbesuchern mischt oder vielleicht noch mit Theaterleuten, also Theaterinteressierten, also Leute, die gerne ins Theater gehen, ja, dann finde ich das schön. Also dann erreichen wir eben viel mehr an Publikum als mit dem ganz normalen Literaturhausprogramm zum Beispiel.
Zu den Hausgöttern, nennen wir es mal so, von Eva Menasse, gehört Georg Kreisler. Für sie war er ein literarisch-musikalisches Genie, das es so nicht mehr geben wird. Alles, was er tat, war total Opposition mit den Mitteln der Kunst. Es war gereimter, gesungener Widerstand, sagte sie in ihrem Nachruf auf Kreisler, der 2011 gestorben ist. Wir erinnern uns an ihn und hören Mein Sekretär. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Thema Literaturtage in Wiesbaden. Eva Menasse, die Leiterin des Literaturhauses Susanne Lehwalter, hat gesagt, man merkt in ihrem Programm die österreichischen Wurzeln und den ganz eigenen schrägen, schwarzen Humor. Ist das so?
Ja, die österreichischen Wurzeln merkt man sicher, eben schon mit Kreisler und mit Doderer und mit Michael Glavogger. Aber das finde ich auch schön, weil die drei Länder ja irgendwie so ein bisschen auch voneinander abgeschottet, die drei deutschsprachigen Länder so ein bisschen abgeschottet voneinander leben. Also das ist mir fast ein Bedürfnis, da alle drei Länder zusammenzuführen, weil die Deutschen als größte Nation unter den dreien doch gern auf sich selbst gucken und dann so eben das gerade zu bemerken, ach ja, da kommt ja jetzt was aus Österreich und aus der Schweiz und ja, sehr interessant. Ja, genau, so soll das aber sein.
Sie haben ja auch in einem Text mal darüber geschrieben, über die Rezeption von Österreich in Deutschland.
Also, und umgekehrt.
Und ja. Umgekehrt. Ja. Also die Deutschen sagen Österreich, oh wie schön, die schöne Landschaft und die tollen Knödel und so weiter und so weiter. Ich habe aber vermisst, dass Sie auch über die Deutschen sprechen, die sagen, ach, diese wunderbaren Österreicher mit ihrem schrägen Humor.
Ja, aber das, glaube ich, gehört dazu. Also so landläufig werden die Österreicher von den Deutschen immer so als schrulliges, kleines Alpenland wahrgenommen. Ja?
Naja, und schrullig und schräg, das ist schon ein Unterschied.
Ja, ist ein Unterschied, aber ja, das stimmt schon. Ja, in dem Essay ging es um was anderes. Ich glaube, humormäßig können die Deutschen von den Österreichern was lernen. Ja? Also der Humor ist in Österreich schon sehr... Ich meine, Humor ist was Gefährliches, das habe ich auch mal in einem Essay geschrieben. Humor ist dann gut, wenn er an die Grenze geht und manchmal eben auch drüber. Und die Frage ist immer, wo für jeden individuell die Grenze ist. Und um jetzt wieder zu dem Abend mit Freiheit der Kunst zurückzukommen, diese Grenzen verschieben sich ja auch. Also im Moment ist man viel empfindlicher, man kann viele Witze, die früher lustig waren, kann man heute nicht mehr machen, weil dann gleich jemand sagt, das ist aber frauenfeindlich und das ist aber rassistisch und das ist aber homophob, aber Humor geht eben an diese Grenzen dran. Und
warum kriegen die Österreicher das so gut hin?
Ja, weil sie eben ungezogener sind auch. Ja? Also dieses Nachkriegsungezogenheit, das hat man sich in Österreich leisten können, weil man gleich getan hat, als hätte man nichts damit zu tun gehabt. Und das konnte Westdeutschland, ich muss da immer deutlich unterscheiden, Westdeutschland eben nicht so einfach machen. Ja? Dadurch gibt es ja diesen kathartischen Prozess von 45 an bis, sagen wir, 89 mal. Und die Österreicher haben sich da sehr schnell davon gestohlen, aber es ist natürlich, der so gepriesene österreichische Humor hat natürlich auch was mit dem großen Anteil jüdischer Bevölkerung früher zu tun. Also da auch humormäßig verdanken wir den Juden viel. Und all das hat sich natürlich sehr stark verändert.
Da Sie eine preisgekrönte Erzählerin sind, sind Sie die Richtige, um uns zu erklären, was Schmäh ist.
Schmäh. Mhm. Ja, Schmäh ist so eine Art, also erstens muss man immer dazu sagen, dass die Deutschen den auch falsch aussprechen. Also das ist zwar, wird zwar mit Umlaut A geschrieben, mit dem Österreichischen, aber mit demselben E gesprochen wie das E in Schnee. Also man sagt auf Wienerisch eigentlich Schmäh.
Schmäh.
Schmäh, ja, mit einem ganz langen E. Schmäh ist eine Art Mutterwitz, das ist sowas, ist was Hintergründiges. Es ist auch ein Augenzwinkern, mit dem man auf die Welt zugeht. Aber es kann natürlich auch aggressiv verwendet werden und wird auch so verwendet. Also das können Sie in Wien auch öfter hören, wenn bei einer verbalen Auseinandersetzung, wenn dann einer sagt, so jetzt das reicht mir aber jetzt, das geht mir zu weit und sagt, naja, erst verstehst kein Schmäh mehr. Ja, also dass man das dann wieder so einwickelt und einfängt, die eigenen Aggressionen. Das ist schon ein Schmiermittel des sozialen Miteinanders in Österreich, aber man kann es wirklich ganz schwer definieren. Also man kann es wahrscheinlich auch nicht lernen.
Aber es ist sicher ein zentrales Wort, um die Österreicher zu verstehen.
Genau, es ist bestimmt ein zentrales Wort, um die Österreicher zu verstehen.
Ein Autor, Heimito von Doderer, bei uns bekannt vielleicht noch, Strudelhofstiege, die wir vielleicht mal gelesen haben oder angefangen haben zu lesen und dann nicht. Warum ist Doderer Ihnen so wichtig? Was hat Doderer uns heute zu sagen? In Wien, die Theatersaison hat jetzt begonnen mit zwei Stücken, Strudelhofstiege und Merowinger.
Aha, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Mhm. Das ist ja interessant. Also warum Doderer heute?
Naja, Doderer gehört zu einer Gruppe von Autoren, die Kunst, also literarische Kunst produziert haben, wie man sie heute einfach nicht mehr macht. Das ist ausgestorbene Komposition, ausgestorbene Literatur, nämlich der große Roman, der ganz große Roman, da können wir sofort Thomas Mann, Marcel Proust, Tolstoi, ja? Das sind die Referenzsysteme. Heute schreibt man kleine Romane, kleine Geschichten. Wo ist der Plot? Worum geht's in dem Buch? In den Romanen von Doderer wie in denen von Proust und von den erwähnten anderen geht's eigentlich immer um alles. Es geht um ein Porträt der Welt zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Und allein an diese Kunstform zu erinnern, die wir heute nicht mehr haben, das ist mir schon wirklich wahnsinnig wichtig. Und dann muss man natürlich auch sprachlich, aber auch kompositorisch echt was können, um so einen Roman zu schreiben. Ja? Weil nur einen dicken Roman zu schreiben und mit irgendwas anzufüdeln, das funktioniert ja nicht. Das sind hochartifiziell gebaute, im Grunde Gebäude, diese Romane, wo man von einem Raum in den anderen geht und sich dann auch irgendwann zu Hause fühlt, egal was passiert, also auch wenn Unangenehmes passiert. Aber das sind kleine Welten, das sind kleine Raumschiffe, in die man einsteigen kann und sich, wie im Fall von Dodera zum Beispiel, in das prächtige, aber schon ein bisschen dekadent riechende Wien kurz vor dem Ersten Weltkrieg zurückversetzen kann. Und nochmal zu sagen, ey Leute, das ist auch Literatur. Das ist nicht nur schwierig und kompliziert und lang, sondern das hat eine eigene Schönheit. Das ist schon wichtig. Ja? In der Kunst ist es ja genauso. Niemand wird fragen, warum man irgendeine riesige Kathedrale besichtigt. Ja, hey, wow, so hat man auch mal gebaut. Ja? Und in der Literatur gibt es Vergleichssysteme. Ja? Diese großen Romane werden heute nicht mehr gemacht oder gar nicht mehr versucht. Ja? Das hat viele Gründe. Aber daran zu erinnern, das wieder hochzuholen, ist mir wichtig, aber auch, Dodera ist eben auch sehr missverstanden, weil er nicht nur diese großen Romane geschrieben hat. Er hat viele Kurz- und Kürzesterzählungen geschrieben und vor allem sehr, sehr witzige Texte. Mein Schwerpunkt liegt eigentlich beim Humor, den Dodera hat und den man sofort wunderbar herausholen kann, wenn jemand wie Senta Berger das liest.
Was sollen wir lesen?
Absolutes Must für den Einstieg bei Dodera ist das letzte vollendete Buch, Die Wasserfälle von Sluni. Da hat man Dodera in Essenz, in Reinkultur, das hat auch nur 380 Seiten und nicht 1200. Und da hat man sozusagen, er ist einer dieser Autoren, die dann am Ende ihres Lebens das, was sie eigentlich wollten, am besten verstanden und gekonnt haben. Das ist natürlich etwas, worüber man selber nachdenkt, wenn man schreibt, werde ich immer besser oder werde ich immer schlechter? Es gibt beide Schriftstellertypen. Es gibt die so wumm Buddenbrooks mit 21 schreiben, und dann noch ein großes, wichtiges Werk, ist mir schon klar. Oder Grass schreibt mit Anfang 30 die Blechtrommel. Und es gibt die wie Fontane, die immer besser werden, immer besser, immer besser. Und Dodera war garantiert einer davon. Also das, was er in der Schulhofstiege auf 900 Seiten macht, das kann er in den Wasserfällen auf nicht mal 400 Seiten. Und ich würde immer sagen, es ist besser, es ist konzentrierter, es ist besser ausgemustert, weil er hat die Füllstoffe rausgenommen und hat nur die Essenz stehen lassen. Das ist vor allem ein wahnsinnig witziges Buch.
Wir kommen jetzt zurück zum Programm, und zwar Michael Glavogger. Mhm. Das war Ihnen sehr wichtig.
Ja, Michael Glavogger war ein Freund von mir, und das war aber nicht der Grund. Ich habe viele Freunde, aber ich habe wenige geniale Künstler unter meinen Freunden. Also ich glaube, jeder hat wenige, es gibt einfach wenige. Ich halte Michael Glavogger wirklich für ein Genie des Films, aber vor allem auch des Dokumentarfilms und eben jemanden, der uns die Welt so zeigt, wie wir sie nicht kennen. Also gerade unsere gemütliche, europäische, sichere, westliche Welt. Und das hat man nun wunderbar an dem Dokumentarfilm Working Man's Death sehen können, wo der einfach die körperliche Arbeit beschreibt, wie es in anderen Teilen der Welt getan werden muss und von der wir uns nichts vorstellen können, nichts. Und klar gehen da Menschen dann auch schockiert raus. Der nigerianische Schlachthof, gebe ich zu, ist nicht für gute Nerven.
Ein deutscher Schlachthof wäre auch nichts für die Nerven gewesen.
Ein deutscher Schlachthof ist weniger dantehaft, ne? Der ist mehr industriell. Da spielt sich das Schlachten und das Blutspritzen vor vermutlich weißen Wänden und gekachelten Armaturen ab. Und da töten die im Matsch, ja? Bis zu den Knöcheln im Matsch. Und da spritzt es. Und ich dachte jetzt auch wieder beim Wiedersehen dieses Films, wie gut oder wie schade, dass es keine Geruchsspur gibt zu diesem Film. Also, da hätte man noch mehr zu verarbeiten. Jedenfalls war er ein großer Bildersucher und jemand, der wirklich auch die Schönheit im Brutalen und im schrecklichen Bild gefunden hat. Ganz am Ende dieser nigerianischen Schlachthausszene, wenn die Kamera so aufzieht, ne, da denke ich an Bruegel oder an Caravaggio, ne, diese Massenszenen und das Blut, aber auch dieses, die Menschen tun da etwas, die arbeiten, sie schlachten und das Vieh wird geschlachtet und das ist sozusagen wie, das ist fast eine biblische, paradigmatische Szene, wo dann die Kamera da hochzieht und man sieht das Ganze von oben. Also ich halte diese Filme für wirklich wahnsinnig wichtig, man wird auch demütig, man denkt dann, okay, wenn ich über meine Arbeit wieder am nächsten Tag vielleicht klagen möchte, dann denke ich an diesen Film und denke, wie gut geht's mir. Aber es sind eben wirklich Produkte der Kunst im reinsten Sinn und deswegen wollte ich das gern zeigen. Wenn Michael Klawogger nicht so tragisch jung verstorben wäre, dann hätte er all diesen Filmen weitere Filme hinzugefügt und sein ohnehin schon relativ großer Ruhm zu dem Zeitpunkt, als er starb, wäre inzwischen vielleicht schon viel größer und das würde ihn hier auch jeder kennen. Aber dadurch, dass er gestorben ist, halte ich es für meine Pflicht, wenn ich mal kann, den Leuten das zeigen zu wollen. Das war der Grund für diesen Kinoabend, für den ich sehr verschiedene Reaktionen bekommen habe. Also es gab ganz viel Begeisterung und es gab auch so zwei, drei Leute, die sagten, nee, also nichts für mich. Verstehe ich.
Zwei Dokumentarfilme von Michael Klawogger hatte Eva Menasse ausgesucht. Working Man's Death und Untitled. Während der Dreharbeiten war Klawogger gestorben. Die Einführung hielt Sven Regener, Musiker und Autor, für den eine solche Aufgabe neu war, die er dennoch annahm, weil er mit Klawogger gearbeitet hatte und ihn sehr mochte.
Herr Regener, als Eva Menasse Sie gefragt hat, ob Sie bereit wären, die Einführung zu machen für die Klawogger-Filme, was ging Ihnen da durch den Kopf?
Warum fragt ihr mich und nicht einen von den anderen? Also das ist, der Michael Klawogger war ja ein sehr gut vernetzter Mann, auch hatte viele Freunde und Leute, mit denen er gearbeitet hat. Und im Grunde genommen, es gab auch sehr viel engere Freunde von ihm, als ich es war. Ich war eigentlich nicht wirklich sein Freund. Wir Bremer und Norddeutschen sind mit dem Begriff sehr vorsichtig. Ich kannte ihn nur ein bisschen, aber ich mochte ihn sehr gern. Und er mochte mich, glaube ich, hoffentlich auch. Und wir hatten viele gemeinsame Bekannte. Und ich habe bei zwei Filmen mit ihm zusammengearbeitet. Und das war auch ganz toll und sehr inspirierend, muss ich sagen. Das war bei Horse Glory, diesem Film über Prostitution in drei verschiedenen Ländern. Und bei dem Spielfilm Contact High, da habe ich für ihn, weil er das schnell brauchte, eine Coverversion des alten Country Joe and the Fish Klassikers Don't Bogart the Joint aufgenommen. Aber ich habe im Grunde genommen gedacht, naja, Eva Menasse, warum machst du das nicht selber? Ja, und sie hat aber gesagt, nein, das ist ja nicht so gut, weil sie wäre da vielleicht dann doch zu sehr berührt. Außerdem hat sie natürlich auch, will sie gern auch andere Leute außer sich selbst Zeugen anrufen, weil sie ja nun ohnehin die Sache schon initiiert hat. Und das ist natürlich auch sehr klug. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich nicht so nah bei ihm dran war und nicht so viel mit ihm gearbeitet habe. Das gibt mir eine gewisse Distanz, von der aus ich eben dann auch diese Sache mit seinen Filmen so ein bisschen auf meine Art dann würdigen kann, ohne dass ich jetzt so knietief da drin stecke.
Sie haben das aber dann schon gerne angenommen, diese Aufgabe. Oder war das eine Herausforderung?
Naja, es ist so eine Sache mit den Laudationes oder den einführenden Vorträgen, das ist nicht wirklich mein Genre. Ja? Also das ist, ich mache normalerweise Musik oder ich schreibe Bücher oder lese Bücher vor, aber ich halte eigentlich selten Reden. Das kommt jetzt manchmal vor. Ich habe mal eine Rede gehalten bei der Verleihung des Kassler Literaturpreises für grotesken Humor für Frank Schulz, immerhin. Also man hält manchmal so Reden, aber eigentlich ist das nicht so mein Genre, ja. Insofern war das was Besonderes, aber ich fand einfach, bei Michael Klawogger kann man nicht Nein sagen. Also weil er ist viel zu früh gestorben, wir waren alle wahnsinnig traurig. Ganz ehrlich, wenn man jemanden so sehr mag und auch das Besondere, was er hatte, als solch sowas sehr Besonderes auch sieht, dann will man natürlich auch, dass das überdauert. Und das ist, glaube ich, auch der Antrieb bei Eva Menasse. Sie sagt, dass es natürlich immer darauf ankommen muss, dass die Leute möglichst davon erfahren. Denn ich meine, alles versinkt irgendwann in Vergessenheit und manches vielleicht schneller, als es sein müsste. Und ich glaube, Michael Klawogger hat ein paar Filme gemacht, die so außergewöhnlich sind, dass wir gut daran tun, die ab und zu einfach den Leuten zu zeigen. Denn das kriegt man sonst nirgendwo.
Wodurch Oder womit hat Michael Glawogger Sie denn beeindruckt?
Naja, persönlich kann ich zunächst mal sagen, ich habe vor allem bei Horse Glory, also bei dem Film über Prostituierte, war ich eigentlich am meisten beteiligt. Das andere war nur so ein kurzfristiger Auftrag, der so spontan kam. Es war ein Spielfilm, das war es ja auch mehr so meine Welt ist. Es war das erste Mal, dass ich also für einen Dokumentarfilm Musik gemacht habe, was ja an sich schon mal sozusagen nicht unbedingt normal ist, dass man also wirklich so also expresses Verbes, aufwendige Filmmusik für einen Dokumentarfilm produziert. Und mich hat der Film wahnsinnig beeindruckt. Und dazu kommt, dass ich aber Michael Glawogger schon kannte und ich den ja von Anfang an auch für einen sehr interessanten und klugen und sehr, sehr inspirierenden Menschen gehalten habe. Ich fand ihn immer gut. Und der Film hat mich dann darin bestärkt, weil er da einen Blick auf eine Weise erzählt hat und das gefilmt hat, diese Frauen, die auch wussten, dass sie gefilmt wurden, hat das auf eine Weise gemacht, so viel Respekt, aber mit so viel auch Freiheit für die Frauen, sich auch selbst so darzustellen, wie sie das wollen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und denn das ist ja das größte Problem bei Filmen, die gerade auch so an so offensichtlich, also an so Themen wie Prostitution oder zum Beispiel auch Arbeitswelt, wie bei Working Man's Death, dran sind und die so sehr mit dem Elend eigentlich, das damit verbunden ist, auch hantieren und das auch zeigen, dass es ganz schnell sozusagen dahin kommen kann, dass diese Leute, die da gezeigt werden, zu Objekten gemacht werden. Dass sie also gar nicht, dass sie also zu beobachtende Objekte sind und dass sich sozusagen der Zuschauer, aber auch der Filmemacher zu den eigentlichen Subjekten dieser Geschichte erklären und sich die Deutungshoheit geben und dann sozusagen das von sich aus schon beurteilen, aburteilen, bewerten, einordnen und die einzelnen Leute, die dort gezeigt werden, die ja eben eigentlich doch in ihrem eigenen Leben die Subjekte sein sollten, dass sie sozusagen einfach nur zu Pappkameraden werden, die dafür da sind, bestimmte Theorien, bestimmte Meinungen sozusagen, bestimmte generalisierende Aussagen über so Themen wie Prostitution, Arbeit in der dritten Welt, solche Sachen, einfach sozusagen zu bebildern oder zu bestätigen. Und das wäre, fände ich, höchst problematisch. Und genau das passiert bei Michael Glawogger nie. Es sind gleichzeitig trotzdem sehr prächtige Filme, sehr künstlerisch. Aber das wesentliche Mittel, der wesentliche Ansatz der Kunst, nämlich vom Individuum zu handeln, ist etwas, was bei seinen Filmen der Sache sehr zugutekommt. Was letztendlich doch der Einzelne seine ganze Würde und Einzigartigkeit auch behält, obwohl das eingeordnet ist in so einen Zusammenhang wie eben Position. Ist doch jeder Mensch auch anders und da kann sich selber darstellen. Und das ist eine Methode und eine Art, die von diesen Dingen zu berichten, das zu zeigen, die ist sehr einzigartig.
Sven Regener, vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Sven Regener hat uns ein kurzes Musikstück geschickt, ein Schnipsel, wie er sagt. Bangladesch aus dem Dokumentarfilm Horse Glory.
Eva Menasse, wir kommen zu Ihrem Programm zurück, und zwar zu dem Anteil an politischen Themen. Was ist Ihnen da so besonders wichtig, was heutzutage unbedingt verhandelt werden muss?
Also ein ganz großes Thema meiner Besorgnis in den letzten Jahren ist ja dieses Überthema Digitalisierung. Und zwar nicht mal mehr die ganze Abhörgeschichte, obwohl ich das auch katastrophal finde, was da passiert. Und vor allem, so wie Zora del Buono gesagt hat, katastrophal, wie wenig Sensibilität die Leute dafür haben, was da gerade passiert. Ja, also vor, was weiß ich, 40 Jahren war halb Deutschland auf den Barrikaden wegen der Volkszählung. Was heute passiert, das ist sozusagen, verhält sich zur Volkszählung wie eine Rakete zum Mond, zu einem Fahrrad. Ja, also das ist das 100.000-fach mehr ausspähen aus. Die wissen alles über uns und wir sind so verliebt in unsere kleinen blinkenden Geräte, dass wir da einfach mitmachen und uns das alles nicht schert. Das ist das eine, aber was mich an der Digitalisierung auch beschäftigt, ist der Einfluss, den sie hat auf unsere Umgangsformen. Also ich glaube wirklich, dass man einen Großteil dieser Häme und dieser härter gewordenen auch politischen Auseinandersetzung und des mangelnden Respekts füreinander auf Internetphänomene zurückführen kann. Also sozusagen die Art, wie im sozialen Netzwerk miteinander umgegangen wird, hat sich nach außen gestülpt und in der Gegenwart, also in der analogen Gegenwart, ist man jetzt auch so miteinander. Ja? Hasserfüllt, abwertend, menschenverachtend. Aber wie kriege ich sowas in so eine Woche Kulturprogramm rein? Und ein kleiner Teil dieses Phänomens, wie wir miteinander umgehen und wie sich, was sich sozusagen zwischenmenschlich verändert hat, ist eben die Art, wie Kunst rezipiert wird. Ja? Dass es eben Shitstorms gibt, weil irgendjemandem aufgefallen ist, dass an einem Gemälde das und das nicht in Ordnung ist, und plötzlich vernetzen sich irgendwelche Menschen rund auf der Welt und schreien sozusagen laut, das muss abgehängt werden. Und da hat nun Hanno Rauterberg, der Kunstkritiker der Zeit, dieses fantastische Buch geschrieben, Wie frei ist die Kunst, in dem er diese Phänomene bündelt. Und ich finde wirklich, dass man für dieses begrenzte kleine Feld, wie rezipieren wir Kunst, was ertragen wir noch, wenn die Kunst uns nicht gefällt, dass auf diesem kleinen Feld wir genau abbilden können, was im Großen und Ganzen auch passiert. Ja? Also eine zunehmende Ignoranz, eine Art, Dinge abzuwerten. Also wenn man etwas nicht mag, dann hat das früher genügt. Dann habe ich gesagt, ich mag das nicht. Aber heute muss es weg. Heute muss es weg vom öffentlichen Platz oder aus dem öffentlichen Museum, wenn ich erkannt zu haben glaube, dass das frauenfeindlich oder homophob oder rassistisch oder sonst irgendwas ist. Das heißt, wo sind eigentlich noch die Räume, wo viel passieren darf? Das war früher immer die Kunst. Die Kunst war genau dafür da, dass dort auch das Schmutzige und das Sexuelle und das Obszöne und das Gewalttätige sozusagen im Rahmen der Kunst durchexerziert werden kann, damit wir als Menschheit auch wissen, was unsere schwarzen Punkte sind. Ja, das ist die einzige Daseinsberechtigung von Kunst, dass sie Dinge ausprobiert, die wir im normalen Leben nicht ausprobieren können. Ja, ich kann in meinen Büchern Menschen ermorden oder sterben lassen oder sich gegenseitig verletzen. Ich kann furchtbare Dinge tun, um das auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Ich tue es nicht in Wirklichkeit. Ja, das ist so einfach eigentlich. Man hat es heute total vergessen. Es ist verschwunden. Ja? Was? Auf einem Gemälde von Balthus sieht man ein Mädchen mit einem, dem der Rock hochgerutscht ist. Weg damit, das ruft zu Kindesmissbrauch auf. Das ist total verrückt. Ja? Ich halte das für gefährlich. Das ist Fundamentalismus in reinster Form. Und es gibt Gründe dafür. Es gibt Gründe dafür. Und ein Grund, und das ist sehr schmerzlich für uns, ist das auch die Political Correctness, eine falsch verstandene Political Correctness dahin geführt. Das heißt, dass aus einem sehr wichtigen und guten Grund, wie sprechen wir, wie inklusiv ist unsere Sprache, wie verletzend sind wir gegenüber bestimmten Minderheiten, auch wenn wir das gar nicht wollen, dass das sozusagen in einer Weiterentwicklung dazu geführt hat, dass wir heute Sprachverbote, Sprachsäuberungen und so weiter zur Kenntnis nehmen müssen. Und das von klugen Menschen diskutieren zu lassen, das war mir ein ganz großes Anliegen.
Die Frage ist ja, die Räume sind ja immer noch da. Wenn es nun um diese Forderung geht, das muss weg, das darf nicht gesagt werden, dann kann man sagen, ja, ich habe das gehört, also als jemand, der zu reagieren hat, aber es interessiert mich nicht, beziehungsweise soll mal hier weiter kreischen. Aber das Problem ist doch, dass die Reaktion so ist, dass man dann das Bild abhängt.
Ja, weil sich die Leute fürchten vor dem Mob aus dem Netz, wo sie gar nicht genau wissen, wie groß der eigentlich ist. Ne? Wir wissen heute, dass Shitstorms, um den richtigen Plural zu benutzen, kreiert werden können, also von Bots und Accounts, wo niemand dranhängt. Ja? Man kann sich ja vervielfältigen im Netz. Auch darüber scheint keiner nachzudenken, der da ganz gutwillig und analog seinen einen Facebook-Account hat und denkt, das bin ich und das, was mir da gegenüber ist, das ist ein anderer. Nein, das ist vielleicht ein rechter Troll, das weiß man eben nicht. Ja, man sitzt dem ja nicht gegenüber. Deswegen, übrigens, sprachempfindlich wie ich bin, verachte ich auch das Wort soziale Medien. Ein Medium kann nicht sozial sein, nach meiner Vorstellung. Ja. Wenn etwas sozusagen medial vermittelt, dass ich mit dem anderen in Kontakt komme, dann ist es ja schon nicht mehr sozial, weil sozial ist für mich, wenn zwei Menschen einander gegenüber, und egal. Machen wir den Punkt hier.
Und Sie befürchten, dass die Shitstorms so gewaltig sind, also orkanartig, dass sie nicht mehr zu kontrollieren sind, nicht mehr zu steuern sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, es ist umgekehrt. Man könnte jetzt schon längst sehen, dass so ein Shitstorm sich nach manchmal 48 Stunden auch erledigt hat, so wie ein Gewitter. Aber trotzdem reagieren Politiker, Ausstellungsmacher darauf. Aber das wird im Moment noch nicht verstanden. Das ist noch nicht durchgedrungen. Ich glaube, dass eine Zeit kommen wird, wo wir plötzlich wieder digital abstinent leben werden. Und das wird auch sehr wichtig sein, dass wir sozusagen die Vorteile der digitalen die Technologie für unseren Beruf und sozusagen sachbezogen benutzen und aufhören mit den Tierbildern und dem Sharen und Liken und den Shitstorms. Ja. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Ich wage auch nicht zu hoffen, dass das bald kommt, also diese digitale Abstinenz. Das Problem ist wirklich, dass die Leute nicht, also die Leute in den Schalthebeln, die Medienmacher, die Politiker, die Kuratoren, sich getrieben fühlen von diesen Mobs im digitalen Raum und dass da noch kein angemessener Umgang gelernt worden ist.
Zum Schluss eine Frage zu Wiesbaden. Das ist ja Ihr erster Besuch in Wiesbaden. Mhm. Haben Sie schon einen Eindruck von der Atmosphäre hier?
Also jetzt muss ich gleich wieder den Mainz-Vergleich machen, den alle Wiesbadener immer schrecklich finden und die Mainzer finden es auch schrecklich. Ich finde Mainz und Wiesbaden beides, die haben eine Sache, die ihnen gemeinsam ist, die Leute sind wahnsinnig freundlich, der Wein ist wahnsinnig gut und die Wege sind angenehm kurz. Und es ist wirklich total lebenswert hier, also in Wiesbaden wie in Mainz. Ich glaube, Städte sollten nicht größer sein als so. Also dieser Großstadt-Moloch, der wird uns auch noch umbringen als Menschheit. Ja? Der funktioniert ja auch immer schlechter, das wissen wir ja. Berlin wird ja schon fast unverwaltbar, unregierbar. Und das ist eine tolle Stadt, Wiesbaden. Also ich genieße das wahnsinnig. Es ist wie Wien ein bisschen, weil in Wien kann man zumindest in der Innenstadt auch alles zu Fuß machen. Und das kann ich hier auch und dazu viel Grün. Und diese Gebäudesubstanz ist schon... Die ist schon prachtvoll. Also als Wienerin bin ich da natürlich sehr anscharmiert, weil ich mich da gleich wieder zu Hause fühle. Ja.
Eva Menasse, vielen Dank.
Gern.
So haben die Zuschauer und Zuhörer während der diesjährigen Wiesbadener Literaturtage eine Fülle von Anregungen zum Nachdenken, Nachhören und Diskutieren bekommen. Eine bereichernde Woche. Am Eröffnungsabend hatte Eva Menasse ihren autobiografischen Text mit dem vielversprechenden Titel »Stell dir vor, du hättest den Hintern von Montserrat Caballé« gelesen und kombinierte ihn mit einem Musikprogramm, gesungen von der Mezzosopranistin Silke Geng. »Den Namen solle man sich merken«, befand die Autorin. »Machen wir.« Und deshalb zum Schluss eine Arie aus »Il Giustino« von Antonio Vivaldi. Es singt Silke Geng und vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak.